Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
Unser Gast heute, Frank Sommerfeld. Er ist Chef der Allianz Versicherungs AG. Dazu gehören auch Kfz-Versicherungen. Diese Sparte nannte man früher Brot- und Buttergeschäft und die steht vor riesigen Herausforderungen. Denn was steht an? Autonomes Fahren ist dabei, unsere Mobilität zu revolutionieren. Das heißt, wir fahren irgendwann Auto ohne Steuer, schlafen, dösen, sitzen auf der Rückbank. Das ist zumindest das große Versprechen der Industrie. Soll auch einfacher und sicherer sein, also kaum noch Unfälle. Ein Computer kann schließlich nicht betrunken Auto fahren. Aber was passiert, wenn doch was passiert? Also ein Reh auf die Straße rennt und das Auto nicht mehr ausweichen kann. Wer haftet dann? Halter, Hersteller? Also es ist vieles im Busch und es muss vieles diskutiert werden. Und dafür haben wir eben einen Experten da, der uns dazu einiges erzählen kann. Guten Morgen, Frank Sommerfeld.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
Bevor wir mit Ihnen über die Zukunft unserer Mobilität sprechen, zunächst zu dir zurück. Lieber Jochen, wo stehen wir mit den aktuellen RKI-Zahlen? Gibt es die überhaupt heute Morgen und was beschäftigt dich besonders?
Ja, wir haben ja heute Tag 198 des deutschen Lockdowns. Die RKI-Zahlen kamen tatsächlich ein bisschen verspätet. Die haben irgendwie das Dashboard neu strukturiert. Mitgeteilt wurde dann zum Schluss 4.200 Neuinfektionen. Das sind immerhin 1.900 weniger als vor einer Woche, also weiter der Trend nach unten. Die 7-Tages-Inzidenz liegt jetzt erstmals unter 80 bei 79,5. Bei uns an der Essener Universitätsmedizin versorgen wir immer noch 67 Patienten wegen der Covid-19-Erkrankung stationär, davon 29 auf den Intensivstationen. Leider ist gestern wieder ein Patient an oder im Zusammenhang mit dieser Erkrankung verstorben. Was mich beschäftigt, das ist die gestrige Entscheidung unseres Bundesgesundheitsministers Jens Spahn und der Ressortchefs der Länder, dass ab dem 7. Juni bundesweit die bisher gültige Priorisierung, die den Zugang zum Impfstoff an bestimmte Voraussetzungen wie Alter oder Vorerkrankung knüpft, quasi fällt. Hoffentlich, das ist mein Wunsch, hält diese Impfpriorisierung aber noch die vorgesehenen knapp 3 Wochen. Denn wenn das so durchgezogen würde, dann wissen wir, dass eben ein Großteil dieser noch offenen Gruppe geimpft werden kann. Man geht davon aus, dass bis zum 7. Juni noch 15 Millionen Impfungen durchgeführt werden können. Ja, und ab dem 7. sieht es dann so aus, dass auch die Betriebsärzte impfen können, dass die Privatärzte impfen können. Und wenn man sich das alles vor Augen führt, dann kommt jetzt eben wirklich der schon angekündigte Schwung rein. Das lässt uns hoffen. Wir sind dann auf einem guten Weg. Der soll uns aber auf der einen Seite nicht übermütig werden lassen, aber auf der anderen Seite auch nicht in eine pandemische Depression führen. Also insgesamt denke ich, es gibt viel Grund zum positiven Blick nach vorne. Ich freue mich heute wirklich auch auf Herrn Sommerfeld. Aber bevor wir gleich zu ihm kommen, noch einmal zu dir, lieber Jens. Was geht dir im Moment durch den Kopf?
Tja, du hast es quasi ein bisschen angedeutet. Es geht um unsere Zukunft, die Zukunft von Deutschland. Und die ist ja nun mal bei uns auch sehr stark an dem Auto geknüpft. Und da kommt was auf uns zu. Ich habe es eingehend gesagt, das autonome Fahren. Das ist nämlich die Zukunft, aber 48% der Deutschen haben Angst vor dieser neuen Technologie. Das hat gerade eine aktuelle Umfrage ergeben. Warum bloß? Woher kommt diese Technikfeindlichkeit, die wir sicherlich überwinden müssen? Sind wir alle autonom unterwegs, gibt es praktisch doch keine Verkehrsunfälle mehr. Es geht hier um rund 3.000 Menschenleben im Jahr und es geht um einen der wichtigsten deutschen Wirtschaftszweige. Das Auto der Zukunft ist quasi ein Smartphone auf 4 Rädern. Und wir müssen aufpassen, dass unsere deutschen Autos nicht quasi zur Pferdekutsche der Zukunft werden. Nostalgie ist definitiv kein Geschäftsmodell. Ideen, die das Leben leichter machen, werden sich durchsetzen. Und da bin ich mir ganz sicher. Das haben die Autokonzerne auch erkannt. Und Mitte des Jahres will Daimler, also in ein paar Wochen, die neue S-Klasse mit autonomen Fahrfunktionen ausliefern. Was heißt das? Wir sprechen von 5 Stufen. Bei der 5. Stufe können wir uns auf die Rückbank legen und schlafen. Und wir sind jetzt bei Stufe 3 angelangt. Das heißt, bis 60 Stundenkilometer kann der Fahrer die Hände vom Steuer nehmen, wenn viel Verkehr ist oder er im Stau steht. Er muss aber jederzeit bereit sein, binnen 10 Sekunden wieder die Kontrolle vom Auto zu übernehmen. Also wir sind mitten in einer Übergangsphase. Auf der Rückbank ausstrecken und schlafen, bis man in München ist, das geht noch nicht. Aber vielleicht bald. Wie bald? Das kann uns sicherlich auch nochmal unser Gast erzählen, Frank Sommerfeld. Er ist Vorstandschef der Allianz Versicherung und auch Experte für dieses autonome Fahren. Nochmal guten Morgen, Herr Sommerfeld. Wie sieht es dann zurzeit in diesem Segment auf? Haben Sie schon schlaflose Nächte, dass quasi Ihre Autoversicherung nicht mehr gebraucht wird?
Ja, nochmal guten Morgen, Herr Buhr, morgen, Herr Werner. Nein, ich habe noch keine schlaflosen Nächte. Und ich glaube auch, dass vielleicht auch das, der Zeitpunkt, wann das autonome Fahren kommt, wahrscheinlich noch ein bisschen überschätzt wird. Sie haben es gerade gesagt, dass man vielleicht im Stauverhältnis, wo man einen Vordermann hat, wo die Spuren klar zu erkennen sind, wo die Geschwindigkeiten niedrig sind, idealerweise auf der Autobahn, man da schon auch autonome Fahrfunktionen einschalten kann. Aber natürlich in komplexen Verkehrsgeschehen, Städten, Landstraßen, wird es, glaube ich, noch eine ganze Weile dauern. Dazu kommen natürlich andere Verhältnisse. Das Wetter spielt natürlich eine Rolle. Ne? Wenn es stark regnet und im Dunkeln, ist es natürlich auch für Sensoren und Kameras auch noch mal eine ganze Ecke schwieriger. Und nicht vernetzte Verkehrsteilnehmer wie Fahrradfahrer, Fußgänger sind natürlich auch höher gefährdet, als wenn Autos miteinander kommunizieren können auf eigens für sie vorgesehene Straßen, eben Autobahnen. Ich glaube, da ist es noch eine Weile hin, bis wir soweit sind. Und ich weiß auch nicht, ob wir wirklich von einer Technikfeindlichkeit sprechen sollen. Ich glaube, die Umfrage wurde gemacht, nachdem es zu einem Unfall in Texas gekommen ist, wo 2 Leute, die sich auf das autonome Fahren verlassen haben, tödlich verunglückt sind. Wenn man solche Nachrichten liest, dann hat man natürlich schon mal eine gewisse Abschreckung dabei, die man hier natürlich auch nicht außer Acht nehmen soll. Aber natürlich ist es eine Frage, die uns umtreibt. Wer zahlt denn zukünftig für die Schäden? Wer haftet eigentlich dafür, wenn so ein Unfall passiert? Sie haben das ja in Ihrer Frage angesprochen. Und ich glaube, der natürliche Instinkt ist zu sagen, der natürlich schuld ist, der das verursacht hat. Ja, und jetzt stellen Sie sich vor, Sie stehen an der Kreuzung und Ihnen fährt hinten ein Wagen hinten drauf. Was möchten Sie möglichst als Geschädigter? Sie möchten, dass Ihr Schaden möglichst schnell und unkompliziert reguliert wird. Aber wenn jetzt der Fahrer sagt so, oh, ich bin aber gar nicht gefahren, sondern ich bin autonom gefahren, dann dürfen Sie jetzt entweder überlegen, ob Sie jetzt sich das Geld beim Automobilhersteller wiederholen oder eben beim Fahrer oder beim Halter des Fahrzeugs. Das ist, glaube ich, für denjenigen, der geschädigt worden ist, eigentlich unmöglich. Und eben auch in die Beweislage einzugehen und zu sagen, so, ich werte meine Daten selber aus und weise das nach, wer letztendlich schuld ist, ist für Sie als Geschädigter, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. Und deswegen gibt es ein System, was auch heute sich schon bewährt hat, das ist das System der Halterhaftung. Da haftet im ersten Schritt der Halter für den Betrieb des Kfz und die Kfz-Haftpflichtversicherung, die der Halter abschließen muss, übernimmt dann letztendlich eben auch die Ansprüche und versucht dann eben entsprechend zu ermitteln, wer jetzt eigentlich wirklich der Schuldige ist und wo man eventuell dann auch Regressansprüche machen kann. In Ihrem Fall wäre das halt, ne, Ihnen fährt jemand drauf, die Kfz-Haftpflichtversicherung des Halters zahlt erstmal Ihren Schaden, Ihr Auto ist repariert, Sie haben mit dem Schaden nichts mehr zu tun und im Nachgang kümmert sich halt dann die Versicherung darum, wer jetzt letztendlich wirklich schuld ist. Das ist übrigens auch nicht nur beim autonomen Fahren so, das ist auch heute schon so, wenn die Bremsen versagen aufgrund von Herstellerfehlern. Also daran ändert sich erstmal prinzipiell gar nicht so viel.
Aber Sie werden Sie immer mehr mit auch Daten connected, was sozusagen den Schaden anbelangt, den Schadenhergang. Dann, es gibt ja ganz viele Daten, die immer mehr gespeichert werden in so einem Auto. Das war bei einem Oldtimer wahrscheinlich schwierig. Da hatte man gar nichts, außer vielleicht irgendwie jemand, der gesagt hat, ich habe was gesehen. Wie findet das zurzeit statt? Lesen Sie immer mehr Daten auch aus?
Ja, also es ist natürlich erstmal die Frage, wer hat überhaupt den Zugriff auf die Daten? Und unserer Meinung nach ist erstmal derjenigen, dem die Daten in Anführungsstrichen gehören, ist natürlich der Fahrer oder der Halter des Fahrzeugs. Aber darüber ist eigentlich noch gar nicht so hundertprozentig entschieden worden, wer da Zugriff drauf hat. Das heißt, wir haben momentan nicht die Möglichkeit, uneingeschränkt auf diese Daten zuzugreifen und genau diese Themen auszuwerten. Was ist eigentlich überhaupt passiert? Die Sensorik, die zeichnen ja wahnsinnig viel auf. Die zeichnen auf, wie oft der Gurt straff gezogen wird, wie oft der Sitz verstellt wird. Und all das wird eben auch dann aus dem Auto heraus an die Hersteller geliefert. Aber eben auch spannende Daten, wie haben die Bremsen funktioniert, wie wurde beschleunigt und so weiter und so fort. Da haben wir momentan leider keinen Zugriff drauf. Aber natürlich im Falle eines Falles, dieses Unfalls, um festzustellen, wer ist denn wirklich gefahren und was ist wirklich passiert, brauchen wir natürlich Zugriff auf diese Daten. Wir haben ein Allianzzentrum für Technik, da können wir auswerten, was denn wirklich nötig ist, um zu beweisen, wer jetzt eigentlich Schuld an diesem Unfall hat. Und da ist ganz klar rausgekommen, was können wir nur, wenn wir Zugriff auf die Daten haben. Die haben wir momentan aber nicht. Was allerdings, finde ich, ein bisschen merkwürdig ist, denn letztendlich haben einer der Parteien hat vollen Zugriff und die andere nicht. Das ist ja ungefähr so, als würden Sie jetzt beim Videobeweis, beim Fußball sagen, von wegen, die Heimmannschaft darf immer gucken und sagen, ob es ein Tor war oder nicht, aber die gegnerische Mannschaft und der Schiedsrichter nicht. Und das ist, finde ich, ein bisschen obskur.
Ja, aber es gibt ja noch den Datenschutz. Und bevor wir jetzt einen gläsernen Autofahrer werden, tun wir uns natürlich erstmal schwer damit, alle Daten preiszugeben. Vor dem Hintergrund, ich fahre jetzt mal schnell durch die Stadt, muss irgendwo hin und übersehe vielleicht Tempo 50. Technisch gesehen könnte ja das System sofort einen Strafzettel ausfüllen und die Polizei informieren. Man hat da ja auch gewisse Ängste, dass alles jetzt gläsern wird. Oder bin ich da jetzt zu negativ?
Nein, ich glaube, Sie sind da nicht zu negativ. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir sagen, von wegen jeder Mensch hat Recht auf seine Daten und kann auch darüber entscheiden, was mit denen letztendlich passiert. Bis zu einem gewissen Grad natürlich. Ne? Wenn es eine gerichtliche Verfügung gibt, der sagt von wegen, wir wollen feststellen, ob beim Todesfall, bei einem Unfall letztendlich tatsächlich irgendwie mit 140 durch die Stadt gefahren worden ist, dann wird man letztendlich, glaube ich, auch auf das Recht auf seine Daten verzichten müssen. Ich glaube auch zu Recht. Aber ansonsten kann man natürlich selber entscheiden, was mit diesen Daten passiert und was nicht. Das ist ja auch heute so. Ne? Bei jeder App, die ich im Smartphone runterlade oder auch wenn ich ein neues Auto kaufe, muss ich letztendlich sagen, freigeben, dass diese Daten letztendlich gespeichert und weiterverwendet werden dürfen.
Diese Technisierung, die findet ja auch bei euch im Krankenhaus statt, Jochen, und sicherlich auch bei den Rettungswagen. Das sind doch wahrscheinlich auch mittlerweile Smartphones oder Operationssäle, wo ganz viel Datentransfer stattfindet, oder?
Absolut. Also die Möglichkeiten sind schon sehr hoch, aber die Ausschöpfung derselben ist noch nicht so hoch. Also das ist im Moment das Thema. Wir versuchen immer mehr in unseren Routinebetrieb auch reinzubringen. Das ist ja das ganze Ziel, aber es ist im Grunde schon so, wie Herr Sommerfeld auch sagt, man hat noch in vielerlei Hinsicht nicht den Zugriff auf die Daten, auch wenn man sie haben sehen möchte. Aber ich sehe doch über die letzten Jahre eine deutliche Entwicklung diesbezüglich.
Mhm. Herr Sommerfeld, es gibt einen Gesetzentwurf für autonomes Fahren in Deutschland. Reichen die dort vorgesehenen Regelungen aus Ihrer Sicht aus? Wo müsste nachgebessert werden, um Haftungsfragen eindeutig klären zu können?
Also erstmal glaube ich, ist es richtig, dass wir an dem Prinzip dieser Halterhaftung festhalten und letztendlich sagen, wir wollen eigentlich in erster Linie mal die Geschädigten, die Opfer letztendlich auf bestmögliche Art und Weise versorgen. Ich glaube, das ist damit definitiv gewährleistet. Die zweite Frage ist natürlich, ne, wird es zukünftig noch einen Fahrer geben, so wie es bislang gesetzlich verankert ist? Dafür hat man jetzt eine technische Aufsicht vorgesehen, weil es kann ja durchaus sein, wenn Sie gerade die Level angesprochen haben, in Level 5 des vollständigen autonomen Fahrens, dass ich mich halt nicht nur auf die Rückbank lege, sondern halt erstmal das Auto zu mir kommen lasse und es fährt alleine. Ja, und dann muss halt einer diese Verantwortung übernehmen. Und das ist dann zukünftig die technische Aufsicht, die dort entsprechend mit eingeführt worden ist. Was man aber bislang noch nicht verankert hat, und das fehlt meines Erachtens im Gesetzentwurf, ist genau dieses Thema Daten. Wer kann eigentlich dann in Zukunft darauf zugreifen und nachweisen, wer letztendlich Schuld an diesen gegebenenfalls Unfällen hat? Und das ist momentan im Gesetzentwurf noch nicht vorgesehen. Das wäre wirklich super, wenn man das auch noch regeln könnte. Und dann wären wir in Deutschland tatsächlich mit so einem Gesetz auch Vorreiter.
Sie sagten, es wird noch ein bisschen dauern. Ich habe mir Videos angeschaut. Das ist übrigens interessant, dass die Leute dort, wo noch ein Steuer ist, auch zugreifen möchten zum Steuer. Und dort, wo gar kein Steuer ist, relativ beruhigt im Auto sitzen und sich fahren lassen. Also von daher müssen wir uns, glaube ich, so ein bisschen auch noch an die Zukunft eben gewöhnen. Sehen Sie die Gefahr, dass unzureichende gesetzliche Regelungen die Einführung dieser Zukunftstechnologie, also autonomes Fahren, bremsen oder sogar verhindern?
Das ist natürlich immer so ein Balanceakt zwischen, ne? Weil wir wollen natürlich innovativ und auch in die Zukunft hinein arbeiten, aber wir wollen natürlich auf der anderen Seite die Sicherheit nicht gefährden. Ich glaube, wir haben Teststrecken etabliert, wir haben jetzt das Gesetz in Angriff genommen für das autonome Fahren. Die Automobilhersteller, glaube ich, sind auch in der Technologie weiter dabei, das zu entwickeln, dass wir auch dahin kommen. Und ich glaube, das ist immer wieder, ne, man muss gucken, wie weit sind wir schon und dann in den nächsten Schritt gehen. Ich glaube nicht, dass wir uns hier gerade irgendwelche Hürden auferlegen. Und ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Und letztendlich ist es ja auch dann eine Entlastung für uns als Kunden. Also ich habe auch so ein Auto, was zumindest mal den Abstand variabel halten kann und die Spur halten kann. Das ist ja schon auch ein Komfort, den wir dann eben auch zu schützen wissen, aber eben immer nur mit der entsprechenden Sicherheit, dass ich eben nicht jetzt schon anfange, mich auf die Rücksitzbank zu legen, obwohl die Technologie noch gar nicht da ist. Und das ist das, was halt in Texas vermutlich passiert ist. Auch das wissen wir noch nicht genau, weil wir die Daten nicht auswerten konnten.
Jochen? Herr Sommerfeld, hier ist eine Frage im Chat. Aktuell kann ich einen Tesla nicht starten, wenn ich meine Daten dazu nicht freigebe. Auch bei anderen Marken ist es ähnlich. Somit sind die Daten bereits weg beim Hersteller. Was geht Ihnen dazu durch den Kopf? Denn für mich ist es ja so, da sind ja auch Gesundheitsdaten bei dem Autohersteller dann. Wie Sie es vorhin schon sagten, das ganze Fahrverhalten, wie oft bremst man oder bremst man nicht mehr. Man kann so viel ableiten auch aus dem Auto selbst, was die Gesundheit der Fahrer betrifft. Wie sehen Sie diese Situation?
Ich glaube, wir brauchen da einfach eine deutlich bessere Transparenz über das, was eigentlich übermittelt wird und was nicht übermittelt wird. Ich kann natürlich auch einen Hersteller verstehen, der sagt, ich möchte mein Auto halt permanent verbessern. Ich möchte auch wissen, was noch nicht hundertprozentig funktioniert, um im Zweifel halt auch die Technologie permanent weiterentwickeln zu wollen. Aber ich glaube, es ist halt auch ein schmaler Grat zwischen, was sind personenbezogene Daten, muss ich jetzt wirklich übermitteln, wie oft der Fahrersitz verstellt wird, um festzustellen, wie viele unterschiedliche Fahrer tatsächlich mit dem Auto fahren oder eben wie oft der Gurt straff gezogen wird. Genau da muss man, glaube ich, nochmal kategorisieren zwischen, was sind wirklich relevante Daten, die für die Verbesserung der Sicherheit der Fahrzeuge notwendig ist, was sind wirklich aber meine personenbezogenen Daten, über die ich bestimmen darf und die ich entsprechend freigeben möchte. Und da muss es dann natürlich auch die Möglichkeit zu geben, nein, ich möchte nicht, dass mein Standort alle 30 Sekunden an den Fahrzeughersteller übermittelt wird, weil ich möchte nicht, dass der weiß, wo ich halt hinfahre.
Wenn Sie sich mal jetzt anschauen, das Geschäft der letzten Wochen und Monate. Wir sind im Homeoffice, wir hatten einen harten Lockdown. Sind bei Ihnen die Schadensquoten erheblich runtergefahren oder wo stehen wir da? Ist alles gleich geblieben?
Also natürlich ist, wenn weniger Kilometer gefahren werden, sehen wir natürlich auch, dass die Anzahl der Unfälle im Prinzip deutlich abnimmt, entsprechend natürlich dem Fahrverhalten. Was wir natürlich auf der anderen Seite sehen, ist, dass dadurch halt schneller gefahren wird. Wenn schneller gefahren wird, sind die Schäden, die verursacht werden, im Schnitt halt schon mal um einiges höher. Aber prinzipiell kann man schon sagen, dass die Unfälle zurückgegangen sind. Deswegen haben wir ja auch in unserem Autotarif eine Kilometerfahrleistung angegeben und die Kunden, die halt weniger fahren, können eben entsprechend sagen, ich bin weniger gefahren und bekommen dann entsprechend auch Prämie zurück.
Und gibt es denn sonst bei Ihnen im Sachbereich, gibt es irgendeinen Peak, gibt es eine Veränderung, die durch die Pandemie jetzt verursacht worden ist, dass die Leute jetzt alle schön Netflix gucken, nichts mehr machen, im Hausrat und so weiter, alles jetzt safe ist oder kann man das nicht sagen?
Man kann das so prinzipiell nicht sagen. Man sieht eine deutliche Veränderung natürlich im Nutzerverhalten. Und für uns ist es natürlich auch spannend, was bleibt jetzt Post-Covid. Ich habe mich ja auch gefreut, von Herrn Werner zu hören, dass wir jetzt die Licht am Ende des Tunnels ja schon durchaus sehen können. Ja, aber was bleibt halt davon übrig und was geht zurück? Aber natürlich sind so Sachen, die in der Pandemie sehr, sehr stark frequentiert waren, sowas wie Vertragsrechtsschutz. Kriege ich eigentlich das Geld für meine Reise zurück? Arbeitsrechtsschutz, was ist eigentlich, wenn ich in Kurzarbeit bin? Da haben wir extreme Zunahme der Zahlen gesehen. Wenn natürlich jeder zu Hause ist, nehmen natürlich die Einbrüche ab und eben, was wir gerade auch im Autoversicherungsbereich gesagt haben, natürlich auch die Schadenanzahlen im Kfz-Bereich nehmen ab. Es hat sich deutlich was verschoben in beide Richtungen und das sind wir jetzt gespannt, wie es jetzt dann im Sommer, wenn wir dann alle wieder vielleicht ein bisschen offener durch die Gegend gehen können, was davon bleibt und was auch wieder in die Normalität zurückkehrt.
Das ist doch ein wunderschöner Ausblick. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Frank Sommerfeld. Unsere Talkgäste am Mittwoch sind Thomas Nennmeier, Chef der Fitnessvermarkters Asico, und Ertan Özdil, Gründer des Softwareanbieters Vetlab. Und ja, bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
Und aus Hessen. Wiederschauen, tschüss.
Ciao.
Das war 19 die DUB-Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.